Frauenaue am 7. Juni 2022. Das neue Jahr hat angefangen und am Mikrofon ist Lora. Ich habe mich entschieden, heute was zum Thema Alleinerziehende zu machen. Ja, und es wäre möglich, da sehr viel Deprimierendes zu erzählen. Sie sind strukturell von Armut bedroht, sie sind diskriminiert auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, sind auch öfter krank, was wenig verwunderlich ist. Sie sind auch regelmäßig Betroffene von häuslicher Gewalt gewesen und trotzdem unter Rechtfertigungsdruck in der Gesellschaft, dass sie sich von ihren Partnern trennen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, genau, dass man dann so das Bild hat von Frauen, die nur an sich selbst denken und nicht an das Wohl ihrer Kinder. Ja, und das ist alles sehr deprimierend. Aber heute geht es um 5 Frauen, die alleinerziehend waren, die mir so bei der Recherche oder generell in meinem Leben über den Weg gelaufen sind. Genau, des 19. und 20. Jahrhundert aus Europa und USA. Bei den letzten 2, die ich euch vorstellen werde, handelt es sich um schwarze Frauen aus den USA und die waren Betroffene auch natürlich der rassistischen Politik in den 1960er Jahren und das hat, glaube ich, auch nochmal eine ganz spezielle Politisierung oder politische Aktivität nötig gemacht. Da will ich ein bisschen was erzählen und ein bisschen Musik spielen. Ganz entspannt. Ja, und dann würde ich mal sagen, kommt jetzt gleich nach einem kleinen musikalischen Intro die erste Person. Ja, die erste Person, die ich euch vorstellen will, das war Maria Montessori. Viele kennen sie wahrscheinlich wegen den Montessori-Schulen oder der Montessori-Pädagogik. Sie wurde 1870 geboren, war Römerin, wuchs als Einzelkind in einem sehr konservativen, religiösen und in einer sehr wohlhabenden Familie auf. Sie wollte Ärztin werden, das blieb ihr zunächst verwehrt, denn es gab damals zwar schon erste Fortschritte in der Frauenbewegung, aber in Italien war das, also Italien war einfach ein sehr konservatives Land damals. Und sie erhielt dann aber die Berechtigung, Medizin in Rom zu studieren, wurde dann viel beschimpft von Kommilitonen, was sehr anstrengend war und sie auch immer wieder zum Überlegen brachte, ob sie das nicht einfach abbrechen sollte. Aber 1896 gelang es ihr dann eben, das Medizinstudium erfolgreich abzuschließen. Es wurde dann auch in der italienischen Presse dann plötzlich doch sehr gefeiert und auch die medizinische Fakultät war dann irgendwie auch auf den Trichter gekommen, dass es vielleicht auch zeigt, dass sie auch auf der Höhe der Zeit sind. Und 2 Monate später hielt sie dann 1896 beim Internationalen Frauenkongress in Berlin als Delegierte Italiens auch eine Rede zu den Themen Emanzipation der Frau und Kinderarbeit. Und da ging es um eine soziale Reform und insbesondere um das Recht auf gleiche Entlohnung für Frauen. Damals gab es eine noch massivere Unterbezahlung von Frauen als heute und das machte diese natürlich extrem abhängig von ihren Männern. Ja, und dann 1898, schon 2 Jahre später, wurde Maria Montessori unverheiratete Mutter eines Sohnes. Der Vater war ihr Kollege Montesano, der hat eingewilligt, dass Montessoris Sohn seinen Familiennamen bekam. Ihm war aber die Geheimhaltung der Existenz des Kindes wichtig und noch während Marias Schwangerschaft verlobte er sich mit einer anderen Frau. Ihr Sohn Mario wuchs dann zunächst bei einer Amme und später in einem Internat auf. Montessori konnte ihn aber regelmäßig besuchen und tat es auch. Und nach dem Tod ihrer Mutter, die sehr konservativ und religiös gewesen war und vermutlich auch eine der Personen, die das eben verhindert hat, dass Maria ihren Sohn behalten konnte. Als die dann verstorben war, nahm Maria Montessori ihren Sohn im Alter von 14 Jahren zu sich. Und ihr Sohn unterstützte auch sein Leben lang die Arbeit seiner Mutter und entwickelte sie zum Teil auch weiter. Und ja, genau, also Montessori ist eben eine Pädagogin gewesen. Sie hat dann auch noch, sie hat mit Kindern in der Psychiatrie gearbeitet und kam auf diesem Weg mit dem Thema Pädagogik in Berührung. Und zum Beispiel die Tatsache, dass es heute Kindermöbel gibt, also kleine Stühle für Kinder, ist auf Maria Montessori zurückzuführen, genau, weil sie halt gesagt hat, es muss irgendwie auch angepasst werden an die Kinder. Unter Mussolini und Hitler waren die Montessori-Schulen verboten. Leider nicht, weil Montessori sich klar antifaschistisch geäußert hätte. Sie wird eher als konservative Person immer beschrieben. Genau, aber sie war eben vehement gegen Uniformen an ihren Schulen und das hat dann genau gereicht, dass ihre Schulen dann verboten wurden während des Faschismus. Das war die erste alleinerziehende Mutter, die ich euch vorstellen wollte. Auf der Wüstenwelle-Frequenz 96.6 in der Frauenhour heute mit der Thema 5 alleinerziehende Frauen. Und wir kommen jetzt zu einer Frau und das ist wirklich so krass, wie wenig sie bekannt ist in Deutschland. Jetzt kommt wieder ein kleiner Einspieler und dann geht's weiter mit der bekannten, hoffentlich vielen HörerInnen bekannten Frau. Ja, und zwar geht es um Clara Zetkin, geborene Eisner. Sie war die Mitbegründerin der Zweiten Internationalen der Sozialistischen ArbeiterInnenbewegung. Aber sie war auch Mitbegründerin des Frauenkampftags, der immer noch am 8.3. jährlich begangen wird oder wo demonstriert wird und für Frauen- und Queerrechte eingestanden wird. Sie war innerhalb der SPD eine Kämpferin für Frauenorganisationen, die sich dann auch gebildet haben. Und sie hat sich dabei immer klar abgegrenzt zu den bürgerlichen Frauen und gesagt, dass es da eben eine proletarische Frauenbewegung braucht. Und trotzdem aber auch gesagt, eben nur Sozialismus, nur für den Sozialismus einstehen und dann aber irgendwie die Frauen können gar nicht mitkämpfen, weil sie nicht die gleichen Rechte haben und viel mehr arbeiten müssen. Und das geht halt auch nicht. Also deswegen die Gründung von sozialistischen Frauenorganisationen. Was ein bisschen verwunderlich ist, wenn man sich mit ihr beschäftigt und sich genauer mit ihr beschäftigt, dass sie tatsächlich gegen die Legalisierung von Abtreibungen war, weil sie halt gesagt hat, irgendwie wir brauchen jeden Arbeiter, den wir kriegen können. Das ist ein bisschen krass und zeigt vielleicht auch irgendwie den Arbeitsethos oder also den sie hatte oder also da das ist auf jeden Fall was, wo man glaube ich, wo sie ein bisschen strittig ist. Aber das war damals ja schon Thema und da gab es auch damals schon auch Frauen eben, die ihr da widersprochen haben. Und ich würde auch hoffen, dass sie das versteht, dass es eben dazu führen kann, dass Frauen sterben, weil sie eben ihre Kinder nicht kriegen können oder wollen. Und dass es wichtig ist, dass Abtreibungen legalisiert werden. Genau, sie war dann Übersetzerin und Chefredakteurin der Zeitschrift Die Gleichheit. Sie war bekannte Antimilitaristin, also hat sehr viele Reden gehalten gegen den Krieg, gegen den Ersten Weltkrieg, der dann da eben auch während ihrer Lebenszeit stattgefunden hat. Sie lebte zeitweise im Exil in Paris und zwar genau war es ja Ende des 19. Jahrhunderts gab es ja das Verbot der SPD unter Bismarck und da musste sie eben ins Exil. Und war dann verheiratet mit Ossip Zetkin und hatte 2 Söhne mit ihm. Und sowohl sie als auch Ossip bekamen Tuberkulose Und der Vater verstarb dann daran, damals war der Ältere, der Maxim, 6 Jahre und der Jüngere, Kostja, war 4 Jahre alt. Und Klara Zetkin wurde dann mit 32 auch durch eine Tuberkuloseerkrankung geschwächt, Witwe und Alleinerziehende. Und damals, also das war ja auch noch im Exil in Paris, war es auch finanziell einfach ziemlich mau. Ja, und sie hat viel gearbeitet, aber sie hat tatsächlich auch mit 42 Jahren nochmal geheiratet, und zwar den 24-jährigen Kunstmaler Friedrich Zundel, was ich auch sehr beeindruckend finde. Oder was auch damals, glaube ich, nochmal schwieriger war als heute. Genau, und sie war enge Vertraute von Rosa Luxemburg, die kennt man ja in Deutschland mehr als Klara Zetkin. Auch eine Anhängerin von Lenin war Zetkin. Sie war ab 1925 Vorsitzende der Roten Hilfe. Sie hat also quasi keine Station ausgelassen. Das ist wirklich enorm, finde ich. Denn sie war auch, also sie war ja im linken Flügel der SPD und hat dann ist dann eben zu KPD übergetreten, also als die SPD dann auch dem Krieg zugestimmt hat und so weiter. Wir kennen die Geschichte. Und sie war dann von 1920 bis 1933 im Reichstag der Weimarer Republik und bekannte Antifaschistin. Ja, und als Antifaschistin war es dann logisch, also dass sie 1933 ins Exil gehen musste. Sie ging in die Sowjetunion und starb dort noch im selben Jahr. Genau, und also es ist wirklich richtig krass, was sie alles gemacht hat. Und ich denke, oder es gibt schon die These, die ich halt auch teilen würde, dass ihre Verdienste in der Bundesrepublik Deutschland so wenig gewürdigt werden, damit zusammenhängt, dass sie eben Sozialistin und vor allem auch Freundin von Lenin war. Und das ist sehr schade, weil sie sich eben extrem fürs Frauenwahlrecht eingesetzt hat. Nicht nur für den Frauenkampftag, sondern dann eben fürs Frauenwahlrecht in Deutschland. Und auch antifaschistische Arbeit in der Weimarer Republik geleistet hat. Und das alles ist meiner Meinung nach viel zu sehr in Vergessenheit im großen öffentlichen Bewusstsein. Ja, und es geht um alleinerziehende Frauen. Und ja, nach dem nächsten musikalischen Intro kommt die nächste Frau. Ja, und genau, es geht um Astrid Lindgren, geborene Eriksen. Über sie wird gesagt, sie hatte eine glückliche Kindheit. Es gibt ja auch diese Bullerbü-Geschichten, genau die, wo sie sagt, es hat irgendwie, hat sie geschöpft aus ihrer eigenen Kindheit, aber eine schwierige Jugend. Astrid Lindgren war die erste Frau, die in dem kleinen Städtchen, in dem sie lebte, sich die Haare kurz geschnitten hat. Und das hat wohl für viel Aufregung gesorgt, und sie wurde immer gebeten, ihren Hut abzunehmen, damit man das Spektakel sich angucken kann. Und zu der Reaktion ihrer Eltern hat sie mal gesagt: Als ich nach Hause kam und mich auf meinen Stuhl in der Küche gesetzt habe, wurde es vollkommen still. Niemand sagte ein Wort, sie lief nur in aller Stille um mich herum. Also sie war nicht so begeistert anscheinend. Ja, sie arbeitete dann als Volontärin bei der Ortszeitung ihrer Heimat und wurde dort mit 18 Jahren schwanger vom verheirateten Chefredakteur Blomberg, der auch schon Vater von 7 Kindern war. Ja, und als unverheiratete Frau schwanger zu sein, war ein Riesenskandal, eine Schande. Und zwar nicht nur für Astrid selbst, sondern für ihre ganze Familie. Blomberg war in eine aufreibende Scheidung verwickelt, und so gab es keine andere Alternative für Astrid, als Vimmerby, also ihren Heimatort, zu verlassen und nach Stockholm zu gehen. Und sie sagt zu dieser Zeit: Noch nie gab es so viel Klatsch und Tratsch über so etwas Unbedeutendes, zumindest nicht in Vimmerby. Gegenstand dieses Tratsches zu sein, fühlte sich ungefähr so an, wie in einer Schlangenhöhle zu liegen. Und ich fasste den Entschluss, diese Schlangenhöhle so schnell wie möglich zu verlassen. Ja, in Stockholm begann sie dann eine Ausbildung als Sekretärin und durch die Unterstützung einer Frauenrechtsanwältin und der Geheimhaltung der Klinik konnte sie ihren Sohn dann heimlich zur Welt bringen und zu einer Pflegefamilie geben. Und 1930, als ihr Sohn dann 3 Jahre alt war, wurde seine Pflegemutter aber krank und Astrid nahm ihn dann erst zu ihren Eltern und dann zu sich und heiratete ihren neuen Partner, unter dessen Nachnamen Lindgren sie eben bekannt wurde, und wurde dann 1934 erneut Mutter. Ja, es waren wohl glückliche Zeiten mit ihrem Mann Sture Lindgren, aber auch sehr harte. Nicht nur, dass er sich 1944 wohl in eine andere Frau verliebt hat, das kann ja auch mal passieren, aber er ist langjähriger Alkoholiker und stirbt 1952. Lindgren wird mit 43 Witwe, sie pflegt aber ihr Leben lang viele Brieffreundschaften und Freundschaften generell. Genau, was so ein bisschen mir so ein bisschen aufgestoßen hat, ist, dass sie während des Zweiten Weltkriegs für den schwedischen Nachrichtendienst gearbeitet hat. Sie war Mitglied der schwedischen Sozialdemokraten. Sie setzte sich für Tier- und Kinderrechte ein und auch für die Sterbehilfe bei unheilbaren Leiden. Genau, heute wird ja auch ihr Werk Pippi Langstrumpf zu Recht kritisiert und ich würde auch sagen, dass man das nicht mehr vorlesen muss, weil es halt so ja kolonialistische Klischees bedient. Also ihr Vater ist Südseekönig und sie lebt von dem Gold, das er mitgebracht hat. Also das ist alles, könnte man, also glaube ich, nochmal gesondert diskutieren und ist vielleicht auch, also oder würde ich sagen, ein Buch, das halt nicht mehr zeitgemäß ist. Aber sie hat ja auch Bücher wie Ronja Räubertochter und Brüder Löwenherz geschrieben, die ich immer noch sehr schön finde. Auch sonst finde ich sie einfach sehr beeindruckend. Auch mit dem Wissen, dass eben ihr Ehemann alkoholabhängig war und auch ihr Pflegesohn, also den sie zuerst ja weggegeben hat, wurde dann auch alkoholabhängig. Und ich gehe davon aus, dass es sehr viel Schmerz verursacht hat. Und ja, bewundere das, dass sie diesen Schmerz und auch diese vielleicht Co-Abhängigkeit, die es ja beim Alkohol auch oft gibt, durch Schreiben verarbeitet hat. Und es geht heute auf der Wüstenwelle bei der Frauen-Hour um alleinerziehende Mütter und um die. Jetzt wird gleich die nächste vorgestellt. Und zwar ist das Elaine Brown selbst. Sie ist ehemalige Vorsitzende der Black Panther Party und Einfachheit halber würde ich jetzt mal einfach vorlesen, den Wiki-Artikel vorlesen zur Black Panther Party, BPP. Ursprünglich die Black Panther Party for Self-Defense war eine marxistisch-leninistische politische Organisation der Black Power, die im Oktober 1966 in Oakland, Kalifornien, von den College-Studenten Bobby Seale und Huey P. Newton gegründet wurde. Sie war zwischen 1966 und 1982 in den Vereinigten Staaten aktiv, mit Gruppen in vielen großen Städten und internationalen Gruppen in Großbritannien und Algerien. Bei ihrer Gründung bestand die Kernpraxis darin, bewaffnete Bürgerpatrouillen, Copwatching, offen zu tragen, um das Verhalten von Beamten des Oakland Police Departments zu überwachen und die Polizeibrutalität in der Stadt herauszufordern. Der rassistische Polizeigewalt kennen wir jetzt alle seit Black Lives Matter. Von 1969 an gab es dann noch eine Vielzahl von Sozialprogrammen in der Gemeinde, die zu einer Kernaktivität wurden. Die Partei führte Programme zum kostenlosen Frühstück für Kinder ein, um gegen die Nahrungsmittelungerechtigkeit vorzugehen. Sie gründeten kommunale Gesundheitskliniken zur Aufklärung und Behandlung von Krankheiten wie Sichelzellenanämie, Tuberkulose und später HIV. Sie trat für den Klassenkampf ein, wobei, also genau, um jetzt Wikipedia zu zitieren, die Partei die proletarische Avantgarde vertrat. Ja, Elaine Brown, um die es jetzt gehen soll, sie wuchs in North Philadelphia auf. Sie hatte auch eine alleinerziehende Mutter, um die geht es jetzt aber nicht. Und sie politisierte sich über ihre Liebesbeziehung mit J. Richard Kennedy, wurde 1968 Mitglied der Black Panther Party und begann dort ihr Engagement, zum Beispiel eben, indem sie kostenloses Frühstück für Kinder verteilte. Ja, dann kam es 1974 dazu, dass der Co-Gründer Newton nach Kuba fliehen musste und sie beauftragte, eben Vorsitzende zu werden. Das war sie dann 1974 bis 1977. Und in ihren Memoiren A Taste of Power von 1992 schreibt sie über diese Erfahrung: Eine Frau in der Black Power Bewegung wurde bestenfalls als irrelevant angesehen. Eine Frau, die sich behauptete, war eine Ausgestoßene. Wenn eine schwarze Frau eine Führungsrolle übernahm, wurde gesagt, dass sie die schwarze Männlichkeit untergräbt. Den Fortschritt, der behindert sie, sie war eine Feindin der Schwarzen. Ich wusste, dass ich etwas Mächtiges aufbringen musste, um die Black Panther Party zu managen. Ja, sie musste sich also sehr mit Sexismus gegenüber ihrer eigenen Person auseinandersetzen. Und als der Newton zurückkehrte aus Kuba 1977, trat sie vom Vorsitz zurück und verließ auch die Partei. Der Grund ist ziemlich krass. Der Grund war, dass dieser Newton sich geweigert hat, männliche Mitglieder zu verurteilen. Die hatten eine Parteigenossin, Regina Davis, geschlagen und ihr den Kiefer gebrochen. Sie genau war Administratorin der Panther Liberation School und sie hatte einen Kollegen, der einen Auftrag nicht erledigt hatte, kritisiert, und das war eben der Anlass, sie zu schlagen und ihr den Kiefer zu brechen. Und Newton entschied sich dann für die Solidarität mit den Männern. Und dieser Vorfall war der Punkt, an dem Brown den Sexismus und das Patriarchat der Black Panther Party nicht länger tolerieren konnte und wollte. Ihr Abgang wurde von vielen als Wendepunkt für die Partei angesehen, denn sie war ja davor eben auch Vorsitzende gewesen. Und ja, sie verließ dann Oakland mit ihrer Tochter Erica und zog nach Los Angeles. Ericas Vater war ebenfalls Black Panther Party-Aktivist, aber weitgehend absent für Erica. Er heiratete eine andere Frau, mit der er dann drei Kinder hatte. Ja, ganz schön krass und ich glaube auch sehr schmerzhaft, eben diese Enttäuschung über die eigene Partei und Bewegung, und vollkommen nachvollziehbar, dass man sich dann erstmal in eine andere Stadt geht, und da hat sie sich dann eben um ihre Tochter gekümmert und ist aber auch weiterhin politisch aktiv geblieben. Zum Beispiel hat sie vor ein paar Jahren für die Green Party, die es ja in den USA auch gibt, auch wenn sie wenig Chancen hat, nochmal angetreten. Und jetzt kommt, und ihr hört die Wüste Welle, die Frauenauer. Es geht um alleinerziehende Mütter. Und es ging ja jetzt gerade um Elaine Brown, ehemalige Vorsitzende der Black Panther Party. Und wir bleiben eigentlich auch ziemlich beim Thema nach dem nächsten Soundeffekt. Ja, es geht um Afeni Shakur, geborene Williams, Aktivistin und Mitglied der Black Panther-Bewegung. Sie war, habe ich auf Wikipedia gelesen und fand ich ziemlich cool, eine der ersten Mail Carriers, also Briefträgerinnen in New York, war auch Mitglied einer Straßengang dort. Und sie hatte dann aber tatsächlich auch noch ein bisschen mit härteren Sachen zu kämpfen. Und zwar wurde sie 1969 mit 20 anderen Black Panther-Aktivistinnen festgenommen, weil ihnen vorgeworfen wurde, sie hätten Bombenanschläge auf Polizeistationen geplant. Und dazu würde ich jetzt auch mal Panther 21 von Wikipedia kurz vorlesen. Also 21, The Panther 21 ist eine Gruppe von 21 Black Panther-Mitgliedern, die 1969 festgenommen und beschuldigt wurden, geplante koordinierte Bombenanschläge und Langstreckengewehrangriffe auf zwei Polizeistationen und ein Bildungsbüro in New York City geplant zu haben, die alle von einer Jury freigesprochen wurden im Mai 1971 nach Enthüllungen während des Prozesses, dass Eindringlinge der Polizei eine Schlüsselrolle bei der Organisation spielten. Und es ist davon auszugehen, dass das Teil von COINTELPRO war, ein Programm des FBI, das die systematische Überwachung und Störung von politisch aktiven Organisationen eben in den 1960er, 70er Jahren durchgeführt hat. Da haben sie eben Polizisten, also Cops, eingeschleust in die Organisation, aber auch andere, also haben halt versucht, die Gruppen von innen heraus zu zerstören, haben aber auch zum Teil Gewalt angewendet. Also es gibt zumindest eine Ermordung eines schwarzen Aktivisten, die bestätigt ist. Und ja, und wie kam das jetzt, dass das rauskam mit den Cops? Das war sehr spannend, denn Afeni Shakur hat dann vor Gericht sich selbst verteidigt und die anderen gefangen, obwohl sie keine juristische Ausbildung hatte. Und unter den Angeklagten, wie wir jetzt nach dem Wikipedia-Artikel wissen, waren auch Cops, unter anderem Ralph Wright. Und von dem hatte Afeni wohl schon früh gesagt, er sei zu arrogant für einen Black Panther. Und sie brachte ihn dazu, unter Eid zu gestehen, dass er und zwei andere Agenten die meisten gesetzwidrigen Aktivitäten geplant hätten. Jetzt leider das Zitat nicht, aber also sie hat ihn halt irgendwie so gefragt, ja, wo hast du irgendwie die Aktivisten gesehen? Und dann sagt er, ja, irgendwie, die haben halt, waren im Krankenhaus und haben Frühstück verteilt, ja, und genau, was habt ihr gemacht? Ja, wir haben halt irgendwie diese Bombenanschläge geplant, also wir Polizisten. Sie war insgesamt dann 2 Jahre im Knast und wurde 1971 freigelassen, in dem gleichen Jahr mit 24 Jahren Mutter. Also sie war im Knast schwanger gewesen. Sie war verheiratet gewesen, aber die Ehe wurde geschieden, da der Vater ihres Sohnes, der später als Tupac Shakur bekannt wurde, der Vater dieses Sohnes war nicht ihr Ehemann, sondern ein anderer Aktivist der Black Panther-Bewegung gewesen und deswegen wurde die Ehe geschieden. 1975 heiratete sie erneut und bekam eine Tochter. Ihr zweiter Ehemann kam 1981 wegen eines Banküberfalls in den Knast und die Ehe wurde dann 1982 geschieden. Das heißt, sie war eben zweifach alleinerziehend und zwei Männer, die sich nicht um die Kinder gekümmert haben. Sie arbeitete als Rechtsanwalt Fachangestellte. Der zweite Mann hat dann nochmal geheiratet und auch andere Kinder gekriegt. Afeni arbeitete dann als Rechtsanwalt Fachangestellte, bekam auch lange Sozialhilfe und entwickelte eine starke Crack-Abhängigkeit. Die konnte sie aber in den 1990er Jahren überwinden. Und Tupac Shakur ist vielleicht vielen bekannt. Das ist ein Rapper gewesen, der auch viel Geld verdient hat. Und dann, glaube ich, erschossen wurde. Ich weiß gerade gar nicht, wie er zum Tode gekommen ist, aber er ist auf jeden Fall früh gestorben. Und nach dessen Tod verwaltete sie sein Vermögen. Tupacs leiblicher Vater meldete dann nach dessen Tod ebenfalls Ansprüche an das Erbe an. Und da hat Afeni, also sie hat ja schon mal vor Gericht eben sich selbst verteidigt, als Rechtsanwalt Fachangestellte gearbeitet und hat dann sich entschieden, auch gegen den vorzugehen. Und er verlor dann auch das Gerichtsurteil, weil gegen Afeni Shakur, die eben das mit seiner kompletten Abwesenheit als Vater begründete, dass er eben keine Ansprüche an das Erbe hat. Ja, ein Jahr nach Tupacs Tod gründete Afeni Shakur die Tupac Amaru Shakur Foundation, die sich mit künstlerischen Angeboten um Jugendliche kümmert. Und genau, sie hat dazu gesagt, die Künste können Kinder retten, ganz egal, was bei ihnen zu Hause abgeht. Ich konnte nicht die richtigen Dinge für meinen Sohn tun. Hätte es nicht die Kunst gegeben, wäre mein Sohn verloren gewesen. Ja, und passend dazu kommt jetzt natürlich Tupac. Und er hat ja auch einige melancholische Lieder gemacht. Auch ein Lied, ein sehr sentimentales Lied über seine Mutter. Aber ich glaube, diese Vorstellung von den Frauen hat auch gezeigt, dass das alles irgendwie auch sehr lebensfrohe Frauen waren und dass es sie auch irgendwie am Leben gehalten hat. Deswegen spielen wir jetzt nichts Melancholisches, Trauriges, Emo-mäßiges von Tupac, dem Sohn von Afeni Shakur. Auf der Wüstenwelle, dem freien Radio in Tübingen und Reutlingen in der Frauenaue. Es ging heute um alleinerziehende Frauen. Genau, und die letzten zwei, das waren schwarze Frauen aus den USA. Und wer zugehört hat, hat mitgekriegt, dass sie echt sich mit also krassen politischen Themen und auch rassistischer Gewalt auseinandersetzen mussten oder erleben mussten, neben dem patriarchalen Zuständen, unter denen sie sich bewegt haben. Und heute in der Erstausstrahlung am 7. Januar ist es auch tragischer Mord, der in Deutschland stattgefunden hat, ein rassistischer Mord, und zwar von Uri Jallo. Am 7. Januar 2005 wurde er in Polizeigewahrsam verbrannt und ermordet. Und die Initiative in Gedenken an Uri Jallo fordert jetzt auch eine Wiederaufnahme der Mordermittlungen gegen die namentlichen bekannten Polizeibeamten. Und ich kann euch versprechen, es wird auf jeden Fall im freien Radio Wüstewelle immer mal wieder um rassistische Polizei gehen und es wird das angeprangert werden. Ja, und deswegen kann ich euch nur empfehlen, bleibt dran oder schaltet wieder ein. Ich verabschiede mich jetzt langsam am Mikrofon. Ich war etwas schneller, als ich dachte. So, bis zum nächsten Mal in irgendeiner der vielen guten Sendungen der Wüstenwelle.